Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Hörerinnen und Hörerinnen? Nein,
HörerInnen.
Hörer.
So ist richtig.
Innen. So ist es richtig.
Moin.
Genau.
Ja.
Moin. Aus, wir sind wieder zusammengekommen, um eine neue Sendung aufzunehmen. Wir sind hier wieder zu dritt. Besucher haben wir nicht. Also, herzlich willkommen, Patrick.
Und, jo, hier ist er.
Und, hallo, Nils.
Moin.
Und der ich Gänse hier.
Entschuldigung.
Und ich bin auch dabei. Und, moin. moin. heute, wollen wir uns um das Thema Tests kümmern. Und aber als erstes steht auf dem Plan Feedback. Wir haben tatsächlich Feedback bekommen. Ich habe aber fälschlicherweise habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, ob noch mehr reingekommen ist.
Das ist ja grob fahrlässig.
Genau, das das sind alles nur.
Jetzt musst du doch schneiden.
ja.
Nee, muss ich nicht. Nee, muss ich nicht. Ist nichts reingekommen. Ist alles okay.
Sehr gut.
Können wir weitermachen. Aber einer ist reingekommen und zwar der Jens hat was geschrieben. Genau. Und zwar, dass er unseren Podcast hört und angehört hat und hat uns vorgeschlagen, mal bei dem Webshop SPS-Tiger vorbeizugucken. Die Firma dort vertreibt die SPS Kinko. Keine Ahnung, was das ist. Aber er sagt, dass die Software dafür kostenlos ist und dass man eben halt mit simulieren kann. Einmal komplett also ohne Hardware, einfach mit dem PC. Und einmal läuft das auch auf HMI. Und dann kann man diese Verbindung eben halt live austesten. Wir hatten ja das Thema letztes Mal, denke ich mal, Inbetriebnahme oder sowas. Oder Simulation. Und da ging es eben halt darum, genau diese SPSen zu simulieren. Und mit der HMI könnte man jetzt auch alle anderen SPSen anknüpfen, eine Siemens oder Rockwell oder was auch immer und sonst eben halt über den Modbus, über eine Modbus-Verbindung. Und er hat uns zugestimmt, dass mal eben schnell eine Viso zusammenklöppeln eine gute Idee ist und das geht bei dem Hersteller wohl auch ganz gut. Dann hat er noch zum Thema Android geschrieben, dass es die Touchpanels da auch in dem Shop gibt, eben halt mit Android als Betriebssystem. Und sonst findet er das eine gute Lösung. Soll ja keine Werbesendung werden hier, aber das, ich habe da auch mal kurz vorbeigeschaut. Das sind wirklich günstige SPSen. Wer es mag für ein Haushaltsgerät, genau.
Haushaltsgerät. Kaffeemaschine selber bauen.
Genau, sowas. wird es wohl gut genug sein. Das denke ich auch.
Katzentür öffnen.
Ja, genau. Aber für so Katzentür öffnen. Ja. Das ist, dafür würde ich das wohl auch benutzen, aber wenn du ein Projekt machst, ja, dann wird das wohl in Ordnung sein.
Ich sag mal, also getestet haben wir es nicht, ne? Wir haben uns das mal angeguckt auf der Webseite. Also soll jetzt keine Empfehlung sein, weil das können wir nicht, können wir leider nicht hier machen.
Aber sieht auf den ersten Anblick so für so Projekte, die man gerne mal machen möchte. Was wir hier Vergleichbares ja auch mit den Findere Leder gemacht haben, so
genau.
In der Preisliga, also sag ich mal, geht das. Genau.
Genau.
Ja. Ja, das war dann alles so an Feedback. Schönen Dank erstmal, Jens, dafür. Und ja, bleibt mal alle am Ball und sendet mal fleißig Feedback. Auch zu Themen, die ihr gerne hören wollt oder Vorschläge für Topics gerne.
Ja, ein Vorschlag haben wir ja bekommen.
Genau.
Und den werden wir auch umsetzen.
Ja.
Mehr verraten wir nicht.
Dann also, ja. Der Frank weiß schon, wer gemeint ist, wenn er es hört.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Ja. Okay. Ja, das ansonsten haben wir nichts mehr an Feedback und werden zu den nächsten Themen kommen oder zum Hauptthema. Sonst off-topic haben wir jetzt nichts, oder?
Ich habe nur ein kleines.
Ja.
Und zwar suchen wir bei uns im Unternehmen einen Applikationsingenieur in Bremen. Wer also Bock hat, einfach melden per Mail. Ja,
ja. Das war schon. Sehr gut. Ja, das ist natürlich richtig. Das da ist
mir gerade eingefallen. Kann man richtig. Ja mal.
Kann also, man mal sagen.
Hat, wenn jemand Bock hat, einfach ja. an info@nerderay.de
ja.
und dann gehen die Kontakte dort weiter.
Jo. Nächste Thema ist jetzt Software Test und Qualität.
Wie sieht's da in der? Haben wir ja einen Vollprofi dabei. Ne?
Ja, genau, haben wir einen Vollprofi dabei.
Der aber kommt gleich. Moment noch, der steckt ganz
drauf. Wir müssen noch warten. Ja.
Aber so allgemein, wie sieht's denn überhaupt mit Tests aus bei uns in der Branche, also Automatisierungsbranche in allgemein, nichts Spezielles, sondern was denkt ihr so?
Also ich glaube schon, dass sie gemacht werden, allerdings nicht so wie man testen sollte, glaube ich. Also natürlich testet man alles irgendwie, aber ich glaube gerade solche Testschreiben, die halt, wenn du sie wiederholst, dasselbe Ergebnis liefern sollten im besten Fall. Ich glaube, das wird aus Zeitgründen, also in unserer Branche zumindest, meist nicht gemacht. Glaube ich.
Es ist, denke ich, am Kommen. Also immer mehr Leute ja. sagen, okay, es bringt doch einen Nutzen. Vielfach fällt es dann einfach der Projektlaufzeit zum Opfer, weil es dann heißt, ja, lieber Funktionen implementieren, wie dazu einen Test zu schreiben. Es ist einfach immer das Gleiche, dass dann, Hauptsache die Maschine ist ausgeliefert und ob das dann gut getestet ist, sei mal dahingestellt, Hauptsache die Kiste läuft und es steht beim Kunden.
Tja, also da wird jetzt die Programmierungsarbeit ist abgeschlossen und dann, wenn alle das für gut befinden, dann ist es ausgeliefert und dann sagt man ja.
Ja, also wir dürfen jetzt natürlich nichts vermischen. Es wird ja trotzdem FATs und so weiter. Das wird ja alles gemacht irgendwie.
Ja.
Ja, das schon. Aber
genau,
das war
jetzt halt ich wollte Software- sagen, also genau, aber so wirkliche Software-Tests halt.
Genau. Das eine ist ja, dass die Maschine das tut, was sie tun soll.
Genau.
Das ist ja selbstverständlich. Das bezeichnen ja viele als Software-Test.
Ja.
Genau.
Aber dass ich einfach mal herauskitzle, ob Robustheit da ist, ob sie fehlertolerant ist oder ob mir irgendwelche Arrays abschmieren, weil ich auf Grenzen zugreife, die sie nicht abfangen.
Ja, Division by Zero, also.
Ne, der ganz große Klassiker, ja.
Ja.
Oder ob die Funktion wirklich alles anpackt. Das ist in der Gedankenwelt ist man noch nicht. Waren wir ja früher auch nicht. Also ich war ja, wir haben gedacht, ich programmiere halt, wenn die Maschine das tut, was der Kunde sagt, dann passt das schon, dann ist genug getestet.
Ja.
Dann war die dann irgendwie draußen in der Produktion, dann kam ein Fehler, dann hat man den behoben und dann, aber man hat nicht getestet in dem Sinn.
Nee. Ja, diese Tests mit Maschine, ja, die hat man wohl gemacht, weil die Issues ja dann gleich reingekommen sind, als sie macht nicht das, was sie soll, dann hast du es so lange repariert, bis es denn das macht, was sie soll. Und könnte aber sein, dass du dadurch irgendwas anderes kaputt gemacht hast. Was ja oft vorgekommen ist. Dass man denn eben halt andere Abhängigkeiten übersehen hat und denn kommt der nächste Anruf eine Woche später. Seitdem du da warst, funktioniert die ganze Maschine nicht mehr.
Ja, seit dem letzten Update.
Genau.
Und die Antwort wäre dann, deswegen bin ich gegangen.
Genau. Ja. Und das ist weil man diese Tests natürlich dann nicht wiederholt. Also das heißt, auch wenn ich einen anderen Teil schon mal fertig hatte und vielleicht auch getestet habe, wie auch immer, also weiß ich, wenn du sagst, dass irgendein Rührwerk, Maschine, Ventil, irgendwas, Befüllung oder keine Ahnung, was auch immer, wurde getestet und jetzt hast du irgendeinen Fehler behoben, aber du kannst nicht mit Gewissheit behaupten, wenn du diese Änderung dort einfließen lassen hast, dass der Rest noch funktioniert. Würdest du nicht machen, nee.
Ich glaube, die Katze beißt sich da so ein bisschen in den Schwanz. Weil dadurch, dass halt nicht ausgiebig genug getestet wird oder gerade die Software-Tests nicht ausreichend gemacht werden, entstehen ja erst Probleme auf der Baustelle. Ja. Dadurch müssen die Entwickler oder muss für Services irgendwie alles zugänglich sein. Das heißt, dann wird nachher unter Druck auf der Baustelle was implementiert, was wiederum nicht getestet werden kann aus Zeitgründen, was aber gar nicht also das wär ja schon aufgefallen, wenn man das vernünftig im Vorhinein getestet hätte. Das ist ja genau das Thema.
Genau.
Richtig. Und dann, ich glaube, vielen sind dann die Kosten das dann nicht wert.
Ja.
Weil wenn man es einfach einzeln, wenn man es wirklich richtig macht, ist, wir implementieren einmal die Funktionen für die Maschine an sich und ein vernünftiger Software-Test dazu, der dauert einfach nochmal fast genauso lang. Wenn man es mal wirklich komplett durchzieht, aber wenn das dann mal steht, dann hat man danach den Vorteil, dass du Regressionstests, die da eben vermeiden sollen, dass sich irgendwas mit reinschleift, dass das vollautomatisch mit durchläuft und dann sparst du Zeit.
Ja, klar.
Im ersten Wurf ist es viel Aufwand, aber dann später sparst du richtig Zeit und natürlich Reputation beim Kunden, weil halt die Kisten und die Updates einfach laufen.
Regressionstests.
Regression, ja.
Ja, Regression. Was,
die einfach schauen, wenn du jetzt eine Änderung zum Beispiel sagst, du machst jetzt in einer bestimmten Funktion eine Softwareänderung.
Ja.
Und Regressionstest schaut quasi nach, hat diese Änderung Einfluss auf restlichen Code?
Ja.
Und da gibt's ja auch schon so, Ansätze, wie man das auch automatisch ermittelt. Also Abhängigkeiten, wo die Funktion aufgerufen wird und die Tests von den Funktionen, die wieder die andere aufrufen, die werden dann automatisch nochmal im Regressionsteil ausgeführt, weil man eben die Abhängigkeiten weiß.
Ja. Die musst du selber raussuchen oder hilft dir
Software? Das läuft dann automatisch. Ja. Wenn das vernünftig aufgebaut ist, läuft das dann automatisch. Aber das ist auch, es muss mal jemand machen. Es muss einmalig jemand machen.
Ja.
Und das ist halt Aufwand, der halt dann immer der Maschinenlieferung zum Opfer fällt. Da hat man leider keine Kennzahlen, was das dann einspart später.
Ja, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie man seine Software auch aufbaut oder wie man im Unternehmen seine Softwarelösungen aufbaut. Wenn ich jetzt alles bei jedem Projekt, wir hatten es ja in einer der vorherigen Folgen schon, genauso wie aber. Ja. Wenn ich dann irgendwelche alten Projekte kopiere und den ganzen alten Mist wieder mitschleppe, dann ist das natürlich nicht förderlich. Wenn ich das aber alles vernünftig aufbaue und mir vernünftige Standards selber schaffe im Unternehmen, dann ist das doch eine mega hilfreiche Sache, die A, Zeit und B, Kosten spart am Ende. Weil du einfach weißt, ich setze Code ein, der funktioniert. Und wenn er geändert wurde, dann wird er getestet. Also ich glaube, das ist schon, richtig. Das kann schon ein riesen Benefit werden, wenn man das vernünftig aufbaut.
Das ja, nur da schon. Kommt halt dieser Benefit kommt halt erst ein bisschen später. Den sieht man
ja klar. Gleich. Ja, ja, das ist klar. Ja, genau.
Ja, aber woran liegt das? Ist das
Zeit?
Zeit. Es ist tatsächlich, also wie auch selber oft erlebt, man sagt beim Kunden, ja, möchten wir Software-Test machen? Ja. Dann heißt, ach ja, jetzt fangen wir mal an mit Software-Tests zu schreiben. Dann heißt plötzlich, ja, die Maschine soll doch eher ausgeliefert werden. Scheiß auf Software-Test. Wir machen Funktion.
Mhm.
Und schon bist du wieder in dem gleichen Zirkel drin.
Ja.
Du kommst einfach nicht dazu, weil irgendeiner, der halt das Sagen hat, beschließt, nein, verzichten wir erstmal drauf.
Ja, oder irgendeiner auch von dem Projektteam muss dann doch irgendwo wieder Servicewartung in Betriebnahme machen. Dann hast du auch wieder Ressourcenmangel und dann fällt das auch wieder weg. Also das ist,
richtig.
Ist leider, das ist halt leider am Ende der Nahrungskette das Testthema.
Hm.
Deswegen war mein Ansatz immer, das so einfach wie möglich zu gestalten. Dass du diese Schwelle, dass du sagst, ich fange zumindest mal an, ich schreibe den ersten Test, ich schreibe den zweiten Test einfach mal. Dass zumindest mal die Kernfunktion da ist. Und dann kann ich ja so nach und nach immer den Test mal erweitern. Ich muss ja nicht gleich vollumfänglich alles komplett hundertprozentig drin haben. Aber wenn ich mal für eine Funktion einen Test habe, den ich dann einfach erweitern kann, habe ich zumindest schon mal den Ansatz.
Ich habe erst mal einen
und Test. Irgendwo also findet
ich bin ja schon mal einen Schritt weiter.
Ja.
Ich bin ja schon mal einen Schritt weiter, ne? Also klar kann man dann sagen, ja, den brauche ich nicht testen, wenn da nicht alles abgedeckt ist, aber doch, einfach an.
Der eine wird ja, schon helfen, ja.
Ja, ja.
Und dazu gibt's ja dann die Coverage, wo man sagen kann, okay, ich sehe dann auch, okay, wie weit komme ich denn mit dem Test, den ich bis jetzt geschrieben habe?
Code Coverage lernen, glaube ich.
Weil da sehe ich dann wirklich, welche Zeilen sind denn mit dem Test abgedeckt? Habe ich halt am Anfang 30-40%, ist der Test halt schlecht, aber besser wie 0%.
Okay. Ja. Ja, Code Coverage ist dann ja wirklich die, wie oft ist welche Zeile durchlaufen worden beim Test, das ist denn.
Und wichtig ist, dass Report möglichst alle durchlaufen wurden, ne?
Ja, dann ist er 100%, genau.
Ja, genau.
Ja. Genau, und
ich sag ja möglichst.
Ja, also. Ja. Ja, das ist dann wieder so ein Sport, der vielleicht auch gar nicht notwendig ist, das wirklich zu anzustreben, dass es 100% ist. Da gibt's dann auch
nein, das hast du auch nicht. Du kannst auch ruhig mal so ein Default-Zweig von der Case-Anweisung, den brauchst du nicht zwingend. Der macht dir nichts kaputt.
Ja, 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 aber sollte man anstreben? Was wäre da denn gut? Oder hast du da Erfahrung? 80, 90? 85.
Ja, so 80%, sagt man normalerweise, ist eigentlich ausreichend. Du siehst ja in verschiedenen Plugins auch, welche Zeilen durchlaufen worden sind. Da kannst du dir ja anschauen und dann kannst du ja sagen, okay, sind die Zeilen für mich jetzt wichtig oder kann ich darauf verzichten?
Ja. Ja.
Und es ist ja absolut legitim zu sagen, okay, das ist jetzt nicht wichtig und es langt mir.
Mhm.
Das Problem dabei ist halt eher dann, was ist, wenn der Test sich ändert und du plötzlich die gleiche Zeilenanzahl hast, aber die Zeilen sich vertauscht haben. Also eine wichtige Zeile fällt weg und eine unwichtige kommt dazu.
Ja.
Dann passen deine 80% wieder.
Ja,
aber da hast du oben Fehler drin.
Ja. Ja, von daher ist.
Brauchst du noch einen Test für einen Test.
Ja. Genau.
Ja.
Ja, aber der Code Coverage ist dann eben halt, der gibt eine Aussage, eine ungefähre Aussage, aber ist jetzt das ist nicht.
Erstmal ein Indikator.
Ja, genau. Und dann,
dann hast du. Das ist eine Hilfestellung, um einfach zu sehen, okay, wie weit komme ich denn damit?
Ja, ja. Hm. Und nicht, im Detail irgendwie zu sagen, der ist jetzt, 90% und dann bin ich gut, sondern der ist, da sollte man doch schon mal drüber gucken, ne? Aber da helfen ja die einzelnen Unit-Tests auch, die erstmal jede Funktion testen sollten, ne? Also das wäre ja schon
genau.
Deswegen
erste. Habe ich ja bei LinkedIn da mal diesen Artikel mit reingehängt, wo ich als Beispiel eine Funktion mal eingeschrieben habe, wo ich sage, wie würde die denn getestet werden und was kommt dann dabei raus?
Mhm.
Und mal anhand von dem Beispiel habe ich so diese Pythagoras-Funktion.
Ja.
Wo man einfach mal sagt, okay, ich habe diese drei Parameter für A, B, C. Und der Parameter, der mit 0 übergeben wird, der wird eben berechnet.
Mhm.
Und dann siehst du ganz schön, wenn du dann einen ersten Testlauf damit machst, wo dann die Fehler sind und was du halt nicht abdeckst.
Ja.
Und da ist schon ganz hilfreich, da einfach mal so ein bisschen, ich denke, ein Verständnis dafür zu bekommen, was das dann bedeutet. Also, was ich eigentlich machen will. Ich will ja nicht wissen, rechnet der richtig, sondern ich will wissen, gibt's irgendwo einen Fehler? Also, wird der Fehler abgefangen? Korrekt.
Ja.
Da hatte ich letztens zum Beispiel auch so ein schönes, dieses Ampelbeispiel, was immer bei Schulungen so gern gemacht wird.
Ja.
Da sitze ich jetzt gerade an einem Artikel mit dran.
Ja.
Wo man sagt, okay, die Ampel ist Anfangsstatus, ist erstmal Standby, die blinkt erstmal nur gelb, weil sie nicht aktiv ist.
Ja.
Und dann schaltest du in der Schulung ja immer zuerst auf Rot.
Ja.
Dass alle Straßen gesperrt sind.
Genau. Macht ja auch Sinn.
Und dann, genau, dann gehst du in diesen Wechselzyklus rein.
Ja.
Und da habe ich also auch meinen Unit-Test dazu geschrieben, der diesen Ampelbaustein mit den Lichtern eben kurz testet. Und habe auch zuerst getestet, halt eben auf Rot schalten und dann danach auf Grün. Hab dann aber festgestellt, beim Durchgucken, wenn ich das genau andersrum teste, wenn ich das Rotschalten weglasse, bekomme ich einen Deadlock.
Ja.
Weil Grün schalten immer davon ausgeht, dass ich vorher in Rot war. Wasser.
Ja. Okay, ja. Yeah.
Und das ist halt so diese Kleinigkeit, wo man eben damit rausfindet, kriege ich einen Baustein dazu, dass in einen Deadlock kommt und nichts mehr tut?
Mhm.
Und dann kann ich ihm sagen, okay, das darf nicht sein.
Es wird ja nie wieder grün, ist auch gut.
Ja, ist auch nicht schlecht.
Jedenfalls Safety.
Ja.
Also Safety-Steuerung. Also es bleibt alles rot. Das ist gut. Ja. Ja, aber das heißt, Unit-Test würde man jetzt erstmal im Prinzip so schreiben, alle Funktionen und Funktionsblöcke. Also wenn wir jetzt in dem Bereich Automatisierung bleiben, für jede Funktion oder Funktionsblock würde man einen Test schreiben.
Genau.
Also nicht nur einen Test, sondern mehrere Tests wahrscheinlich.
Ja, halt, was halt dann
jo, so die Analyse an,
hergibt.
Ja.
Und
ja.
Was die Analyse eben hergibt, was die Funktion macht.
Ja.
Wenn man es jetzt im TwinCut sieht mit Methoden und so weiter, da kann man wieder einen Unit-Test auf eine Methode beziehen oder auf einen Funktionsblock. Das ist jetzt, das würde ich jetzt nicht übertreiben. Also wenn ich jetzt einen Funktionsblock habe, der 10 Methoden hat, dann würde ich das schon aufteilen.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber einen Funktionsblock habe, der eine Methode hat, dann würde ich sagen, ja gut, der kriegt einen Unit-Test, das ist egal.
Mhm.
Das tut mir ja nicht weh, wenn ich das jetzt in einem Baustein habe.
Ja.
Je nachdem, wie komplex das die Funktion ist.
Ja. Ja.
Aber testbar muss es halt sein. Und damit wird man halt dann konfrontiert, wie schreibe ich Software so, dass sie getestet werden kann.
Ja. Das ist
da scheitert es an den meisten Bestandscode nämlich.
Ja, ja. Ja,
stimmt. Ja, du musst halt mehr in Funktionen denken, ne? Du darfst nicht alles irgendwie überall rein klöppeln, sondern musst halt wirklich in Funktionen und Funktionsblöcken denken.
Richtig,
und das so tief wie möglich.
Ja. Wenn Funktionsblock 20 Schnittstellenparameter hat, dann ist es halt schon fast nicht mehr testbar, weil wie willst du das abdecken?
Ja, schon seit 4000 Tests.
Ja. Ja. Viel Spaß dabei. Du bist das nächste Jahr beschäftigt.
Nee, nicht ich, du. Nein, das meine ich halt damit. Also wenn du es halt runterbrichst in die einzelnen Funktionen und die dann einzeln testest, dann ist es natürlich nicht so aufwendig, als wenn du so riesen Funktionsblöcke mit, wie du sagst, mit 100 oder 20
richtig.
Parametern oder Übergabedingern, die kombinierbar nachher getestet werden müssen. Das wird nix.
Und halt zumindest mal anfangen damit. Nicht gleich 100% wollen, sondern einfach mal anfangen. Mal Bildserver mit einrichten. Das ist natürlich die andere Sache. Das muss natürlich auch jemand machen. Ein Bildserver irgendwie einrichten, der das dann automatisiert tut.
Ja.
Das muss natürlich dann auch jemand können und machen. Und die IT muss das natürlich auch mit unterstützen, dass das eben dann verfügbar ist.
Ja. Hast du auch eine DevOps-Abteilung?
Ja, meine Abteilung heißt Jenkins, aber beim Kunden arbeiten wir jetzt mit DevOps.
Ja, genau. Ja, das müssen ja natürlich die Software auch alle so hergeben, ne? Diese Automatisierung. Da ist ja die IDEs noch ein bisschen geschlossen oder viele sehr, sehr geschlossen und haben solche Interfaces nicht. Also das heißt, du musst dann schon den Compiler direkt benutzen auf der Konsole und dann per Scripting das alles irgendwie aufrufen.
Ja, richtig.
Ja. So eine Integration von Unit-Tests in einer Automatisierung oder SPS-IDE. Hast du sowas schon mal gesehen?
Gibt es ja.
Ja.
Aber das ist auch alles so ein bisschen noch in den Kinderschuhen. Also ja. Es gibt einen Hersteller, da habe ich das schon gesehen, die bieten auch tatsächlich so ein Unit-Test-Paket mit an.
Ja.
Und wo man auch wirklich dann sieht, wie die Testabläufe dann durchtickern und dass dann irgendwas passiert zum Schluss.
Hm.
Ansonsten ist es relativ übersichtlich.
Hm.
Es gibt ja auch kaum diese Frameworks für Unit-Tests. Da gibt es ja momentan für einen Backoff eigentlich nur dieses TC-Unit. Dann, ich nutze ganz mein eigenes, weil ich das einfacher finde.
Hm. Ja. Ja, klar.
Das ist komisch.
Ja. Und für ein Sigma-Deck habe ich da eben auch auf der Basis mitgeschrieben. Ich habe die halt so gemacht, dass die diesen Testablauf unterstützen. Es gibt ja laut Lehrbuch diese Testeingangs- und Testausgangsbedingungen.
Mhm.
Und die kann ich halt in dem Framework mit abbilden für jeden Test.
Ja.
Das heißt, du kannst bevor du den eigentlichen Test ausführst, hast du nochmal eine Prepare-Funktion, in der du einen bestimmten Anfangszustand herstellen kannst.
Ja.
Wobei du sagen kannst, okay, bevor mein Test jetzt durchläuft, muss erstmal, keine Ahnung, die X-Achse muss auf Position 200 sein, bevor ich irgendwas machen kann.
Ja.
Dann könnte ich quasi sowas im Vorfeld machen.
Mhm.
Oder ich mache eine Datei auf und sage, die Datei muss geöffnet sein oder ein Fehlerfall muss hergestellt sein. Da kann man sich beliebig ausspinnen. Und das hat mir bei dem TC-Unit ein bisschen gefehlt.
Mhm. Ja. Ja, solche, also in unserer IDE haben wir schon so ein Test-Suite, die da genau sowas auch abdeckt. Also Vorbereitung, dann testen und dann am Ende das Abbauen der Testumgebung ist auch noch da. Das heißt, das kann ich auch nochmal ausführen. Ja, aber da gehört noch viel Handarbeit dazu.
Hm.
Bei uns ist dann eben halt über Interfaces das zu testen, aber jetzt so einen einzelnen Block, den ich jetzt irgendwie nur diesen Block in der Hand habe, ja, da tut sich alles ein bisschen schwer, finde ich. Also das ist
ja, da arbeite ich jetzt momentan dran, dass man das mal irgendwie automatisiert hinbekommt.
Ja.
Aber das dauert alles seine Zeit, das ist alles irrsinnig zeitaufwendig.
Ja.
Das in so ein Konsolenprogramm abzubilden, dass du wirklich einfachst das gestalten kannst als Anwender, dass du es wirklich anwenden kannst.
Ja.
Aber es ist schon ganz cool, wenn es dann geht, dann ist es einfach eine schöne Hilfe.
Ja. Hm. Ja, ich denke, da müsste man hinkommen, sonst wird es immer noch weiterhin so aussehen, dass sich keiner mit Tests beschäftigt, wenn du da keine Tools für hast, ne? Also
richtig,
die unterstützten. Ne?
Und der große Vorteil ist ja beim .NET zum Beispiel, du kannst das ja innerhalb der IDE testen, weil die Laufzeitumgebung da auch drin haben.
Ja.
Ja. Und im Steuerungsbereich hast du das ja nicht. Du brauchst immer ein Testsystem.
Ja. Genau. Ja, auch da muss was getan werden. Ne? Also das ist denn, dass man so Funktionsblöcke eben halt auch testen kann in kleinen. Also das ist ja wichtig, das zu aufzuteilen in kleine Blöcke und kleine Tests zu schreiben und kleine Libraries zu haben. Das finde ich schon hat sich in der Informatik ja auch gezeigt, dass das vielleicht der Weg ist, damit man einen besseren Überblick hat über den man. Ich will ja nicht behaupten, dass das immer gut ist, dass es nur ganz kleine Teile gibt. Siehe JavaScript, finde ich, dass es da übertrieben wird mit den Teilen der Aufgaben.
Ja, zu kleinteilig darfst du auch nicht
werden. Nee, und da muss man schon Mittelmaß treffen, aber in der Automatisierung ist immer alles irgendwie ziemlich kompakt in einen Block wird noch gedacht und teilweise sieht man eben halt auch noch sehr viel Programmcode in den noch nicht mal strukturiert. Also das heißt, dass das nicht mehr unterteilt wird, sondern alles in einen reingekippt. Das sollte man denn schon vermeiden, denke ich. Dann ist es testbar, ne? oder besser testbar. Ja. So. Ja. Und dann ist ja, hat man die Unit-Tests und dann kommt man ja am Ende zu den Integrationstests, dass man denn wirklich das ganze Projekt zusammen testet.
Ja, die Funktionsblöcke ja. und Funktionen miteinander
ja.
testet quasi, ne? Nicht einzeln, sondern dass die auch miteinander können.
Genau. Und da gehört dann ja meistens, also ja, Laufzeit, da muss ich vielleicht irgendwie auch Integrationstest mit der Maschine selber, wenn ich den Aufbau habe, dann kann ich das natürlich tun. Aber als solches musst du dann wieder zum Thema Simulation kommen, dass du denn ja das auch irgendwie vernünftig testen könntest, ne? Also Integrationstest heißt ja, ich gebe irgendwas vor, also irgendwie muss ich ja einen Ablauf da reinkriegen, ne?
Ja.
Und das ist teilweise bei Automatisierung ja nicht so einfach, weil ich da kontinuierliche Prozesse habe. Die kann ich eben halt nicht so wie in Informatik eben halt so vorgeben, ne? Also das kommt raus, das geht und es verändert sich dann nichts mehr, sondern das ist dann nicht statisch, sondern da ist irgendwas Kontinuierliches hinter und dann muss ich das eben halt simulieren dagegen, ne? Also das wird dann eben halt, also Integrationstest ist dann nicht so, bis jetzt nicht immer ohne Hardware möglich.
Ja, schwierig.
Bei den meisten.
Ja.
Bei den meisten,
ja. Ja.
Und ich finde es eigentlich auch persönlich angenehmer, wenn ich die entsprechende wirklich die Laufzeitumgebung original habe und nicht nochmal irgendwie simuliert, sondern dann lieber wirklich auf eine Steuerung geladen.
Ja.
Und dann vielleicht noch, wenn es eine stärkere CPU hast, dann da vielleicht noch eine Simulation damit drauf, die sich gegenseitig bearbeiten. Dann bist du zumindest schon mal näher an der am richtigen Laufzeitverhalten.
Ja. Ja, das wäre denn ja, ich weiß nicht, ob man Integrationstests eben halt ohne Simulation immer gut durchführen kann. Das weiß ich nicht. Da fehlt mir jetzt die Erfahrung.
Ja, die ersten Steps schon. Wenn du sagst, einfach willst nur schauen, wie drei Bausteine miteinander arbeiten,
dann geht das schon. Ne?
Das geht schon noch.
Ich glaube halt, dass entweder Integrationstests und dann Systemtests nur gering gemacht werden oder halt umgekehrt, ne? Dass halt mehr Augenmerk auf Systemtests nachher gemacht wird, also auf wirklich Hardware zusammengeschraubt, anstatt sich dann, ja, um die Integration da wirklich zu kümmern. Also nehme ich halt mein wirkliches Projekt und teste das. Habe ich an.
Ja, so, das ist das, was tagtäglich passiert, richtig?
Genau.
So arbeiten wir.
Ja. Nee, ich meine nur, das ist halt der Stand, ja.
Ja.
Genau.
Ja, die, das wären dann diese großen Buzzwords, die wir jetzt ja immer bekommen. Systemtests, das heißt HIL, Hardware in the Loop, ne? Also das heißt, Hardware in the Loop wäre, ich lege meiner Steuerung gegenüber die gleiche Hardware nur in umgekehrter Bauweise.
Und das ist natürlich das Traumziel.
Ja, genau.
Ja, das machen aber auch einige. Ja. Also das habe ich auch schon gesehen. Ja,
genau. Und dann programmierst du dein Modell auf der anderen Seite gegen dein Programm oder dein Projekt. Und das wäre dann ein Systemtest, der komplett durchläuft, wobei er auch nicht immer komplett durchlaufen muss, sondern es wird noch teilweise, wenn es so schwierige Aufgaben sind, eben von Hand irgendwas vorgegeben und dann oder sehr vereinfachte Modelle, die einfach nur zeitlichen Ablauf machen oder sowas, reicht meistens ja auch schon aus, ne? Also
richtig.
Ja.
Also auch schon die vereinfachten Modelle hatte ich auch schon beim Kunden. Die hatten ein stark vereinfachtes Modell von der Maschine, hat dir aber schon unheimlich weitergeholfen. Einfach mal dein Programm da drauf zu spielen, gegen das vereinfachte Modell laufen zu lassen. Und dann danach kannst du auf die Maschine gehen und dann kannst du sagen, okay, zu 90% sollte das schon gehen.
Ja.
Und es hat dann tatsächlich gut funktioniert. Also auch so Anheizverläufe waren halt simuliert, war halt ein linearer Heizvorgang. Aber es reicht erstmal aus.
Ja. Ich finde auch. Also das ist, und da sollte man sehr, sehr, Also das bringt am meisten. Also ich finde auch in Systemtests mit Hardware in the Loop oder sogar Software in the Loop, wenn du Verdrahtung einsparen möchtest, dann kannst du natürlich das Modell, so wie du eben gesagt hast, auch auf der CPU laufen lassen, wo du gerade drauf bist.
Hatte vor kurzem erst einen ganz abgefahrenen Effekt, was heißt abgefahren, wenn man es erzählt, ist es ganz klar. Und zwar geht es da vor allem um Analogsensoren und Kommunikation und Archivierung in Datenbanken. Wenn ich das nämlich über SIL mache, also über Software in the Loop, und dort eigentlich fast nur statische Werte vorgebe, dann ist meine Datenbank langweilig. Weil die Werte verändern sich halt nicht, ne?
Ja, richtig.
Also habe ich keinen Traffic auf meinem Feldbus oder auf anderen Kommunikationsebenen. Und auf der Datenbankebene muss nichts archiviert werden, weil sich die Datenpunkte nicht ändern. Wenn ich Hill mache, habe ich gerade bei den Analogsensoren immer wieder Änderungen. Also ich habe im Prinzip im Millisekundentakt habe ich irgendwelche Änderungen. Und das stresst dann nachher die Datenbank. Und wenn dir das erst auf der Baustelle auffällt, dann wird's echt übel.
Ja. Also hast du quasi für deine Software in the Loop die neue Anforderung, dass ich Analogwerte ändern müssen.
Genau. Ja, genau. Also das ist dann die Frage, ob man das dort implementiert oder ob man dann wirklich sagt, okay, dann nehmen wir halt doch Hill. Das muss man sich dann
oder genau diesen Wert, also was ja da auffällt, ist ja die Werte, die sich da ändern bei einer Hardware in the Loop. Also das heißt, das ist ja ein Rauschen oder das pendelt da am Ende, was aber keinen Einfluss auf deinen Wert hat normalerweise.
Nee.
Aber es hat jetzt Einfluss auf das Abspeichern ins Archiv, was aber dir nichts nützt, hättest du rausgefunden. Nee. Ne? Also
nützen genau, tut's nichts.
Genau, aber es belastet meine Maschine.
Genau,
das heißt, es müsste dann oder es belastet meine SPS. Es müsste eigentlich abgeschaltet werden durch Filter, ne?
Genau.
Und das wäre die Erkenntnis dadurch, wenn du das in Software in the Loop müsste man auch dieses Rauschen mit erzeugen. Genau. Damit genau diese Fehler abgefangen werden können. Ja.
Genau.
Auch
wenn du dann anfängst, bei der Inbetriebnahme mit irgendwelchen Filtereinstellungen rumzuspielen.
Ja, das ist dann zu spät.
Ja, richtig. Ja, das meine ich halt eben. Ne? Ja, ja. Wenn dir das dann halt erst wirklich auf der Baustelle auffällt, das ist.
Ja, aber das heißt.
Will ich Scheiße sagen, aber es ist Scheiße.
Passiert ja aber trotzdem mehr regelmäßig.
Was ja, natürlich, da, klar. Ja.
Wo auf der Baustelle wird sich mit Filtern umhantiert, wo ich mir gedacht habe, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt damit mich beschäftigen muss.
Ja, genau.
Ja, vor allen Dingen, das muss ich erstmal rausfinden, welche Filter wo einstellen und wie sie funktionieren. Aber das heißt auch, also Software in the Loop heißt auch, ich kann es nicht mal eben so, also zu vereinfachen, ich muss es dann natürlich auch irgendwie
Realitätsnah programmieren.
Genau, das heißt, ich kann mir zwar jetzt so vorstellen, einen Heizprozess zu vereinfachen, aber sowas wie bei den Hardware-Signalen, wo wirklich was einstreuen kann, was ja auch überwiegend, also sehr viele Fehler ausmacht, die Hardware und die Verdrahtung in der Automatisierung, ne? Da ist teilweise ein Hill wahrscheinlich dann noch besser, ja. Da siehst du dann eben halt auch solche Sachen wie Potenziale, die irgendwie, wo du die Anschlüsse so ausführst, dass du einfach merkst, das funktioniert so gar nicht, ne? Also die Planung schon der Hardware ist irgendwie falsch oder es gibt Potenzialverschleppungen an den Analogkarten oder was auch immer. Das würdest du mit Software in the Loop nie herausfinden, ne? Das ist so nur. Naja.
Ja, aber Hill ist natürlich preislich auch nicht ohne und aufwendig und du brauchst noch einen E-Plan, du musst dir Gedanken machen, also auch da musst du ja Software-Simulation machen, weil...
Ja, die gehört immer dazu.
Werden.
Ja, genau.
Genau, also und da kommt dann nochmal ein Batzen drauf, weil du noch eine Steuerung, nochmal Hardware und Verdrahtung brauchst und Planung, weil der Schaltschrank muss ja geplant werden, wo die Hill dann drin hängt und. Also das ist dann auch nicht weniger Aufwand.
Ja. Ja. Aber wenn man das jetzt alles so durch hat, Systemtest, Simulation, das wäre jetzt ja, dann geht's zur Abnahme mit so einem Projekt. Das wäre dann Inbetriebnahme oder das ist ja meistens in der Werkstatt, da wo aufgebaut wird, das heißt in Fachkreisen auch FAT genannt, ne?
Ja, Factory Acceptance Test.
Genau. Da kommt denn der Kunde, sieht das erste Mal eigentlich die Maschine sagt denn ja, was ist denn alles nicht so toll oder er muss sie ihm halt abnehmen, genau. Und dann fließt das erste Mal Geld darauf, wird ja immer hingearbeitet, genau. Und ja, wenn,
in manchen Branchen ist es nicht unbedingt der Kunde, sondern eine Vertretung. Also ja. Bei uns im Schiffbau zum Beispiel sind es immer die Klassen, also Zertifizierungsklassen,
ja.
Die dann vorbeikommen und die das Ding um die Ohren hauen.
Ja, genau. Genau. Ja, und wenn ich finde immer so ein Simulations- oder Systemtest, den man vorher gemacht hat, da kann man eigentlich diesen FAT für den Automatisierungsteil eben halt nach vorne ziehen, ne? Mit einer Hardware in the Loop oder Software in the Loop Test könnte man so ein FAT oder wie man auch immer den nennen möchte, ein wenig nach vorne ziehen.
Ja, es kommt drauf an, ne?
Ohne die Maschine zu haben.
Ja, es kommt halt drauf an. Also wenn die Maschine halt wirklich auch Bestand der Abnahme ist, dann kommst du ja quasi nicht drum rum.
Die musst du sowieso machen, aber ich habe in der Vergangenheit nur immer gesehen, dass genau dieses FAT, also dieser Termin feststeht, ne?
Genau, ja.
Aber du als Software, als Softwerker, sagen sie ja, als Letzter an die Maschine kommst, weil die Teile vorher alle nicht da waren, weil sich alles verschoben hat und die nicht fertig geworden sind. Und deine Zeit hat sich immer verkürzt. Und da ist es natürlich unheimlich gut, wenn man vorher schon
testen kann.
Kompletten Test, also auch was ist ja nicht nur deine Software, die dann getestet worden ist mit Hardware in the Loop, sondern auch die Visualisierung, sprich HMI, kannst du damit testen. Ganzen Maschinenablauf kannst du damit testen. Das kommt eben halt darauf an, wie gut du mit dem SIL gearbeitet hast, ne? Also oder mit der Simulation gearbeitet hast, kannst du den ganzen Prozess durchprobieren und testen, simulieren und diese Ergebnisse den Kunden schon präsentieren, bevor er überhaupt Hardware sieht. Das ist eine Entlastung für die SPS-Programmierer am Ende. Oder die Inbetriebnahme würde das verbessern, ne?
Ja, je eher, desto besser. Nicht, dass er dann sagt, das habe ich mir jetzt so nicht vorgestellt.
Genau.
Das wollte ich eigentlich anders. Der Button muss blau sein und nicht gelb.
Genau. Ja, sowas. Das sind
die kleinsten Probleme.
Ja. Ja, aber das gibt dann immer eine Riesenliste und am Ende ist der Grund, warum die Inbetriebnahme nicht erfolgreich war, ist denn eine Liste von dem Software-Spezialisten oder eben halt die SPS-Programmierer, die dann sagen, ja, wieso sah nicht schön aus, das ging nicht oder das funktionierte nicht. Und dann kriegst du so eine riesige Abarbeitungsliste, die du denn in der Zeit, wo die Maschine denn auf der Straße ist, abarbeiten musst bis zur Installation. Ne? In manchen Branchen ist das nicht so schlimm, weil das dauert dann halt ein Jahr, bis die Maschine aufgebaut wird. Aber in den meisten Branchen nicht. Also das heißt, der will die dann nächste Woche haben oder in zwei Wochen. Oder?
Ja, und die haben ja Produktionsplanung dann dahinter, dass es dann auch in Produktion geht und dann wird es richtig lustig. Ja.
Da hängt dann richtig Kohle hinter, ja.
und du hängst genau dahinter. Und da hast du keine Zeit mehr, um irgendwelche Tests zu schreiben oder irgendwas gegenzutesten. Da muss es dann nur noch funktionieren. Und das ist
ja richtig. Das ist dann so. Da stehst du bloß an der Anlage und hoffst darauf, hoffentlich geht's ja dann bald.
Ja, ja. Und dann drehe ich die Bits um und mache da irgendwelche Verknüpfungen, dass das Ding dann irgendwie wieder läuft da oder da das Ergebnis rauskommt, was ich haben möchte. Genau. Ja. Und dann hast du, ja, das ist dann beim Kunden. Ja, und da ist immer die Frage, wer fährt da mit, ne?
Ich sage immer, ich nicht. obwohl eigentlich genau andersrum, ich bin eigentlich gern mit dat. Ich mache das eigentlich ganz gern.
Ja. Ja, das ist der Punkt, mit.
genau, mit.
In meiner Erfahrung fährt dann der Programmierer und muss dann Sensoren tauschen, ganze Antrieb tauschen.
Leitung umdrehen.
Genau. Also da musst du alles sein. Da musst du Mechaniker sein, da musst du Elektriker sein, da musst du einfach alles sein.
Genau. Und das ist, und wenn man das nach vorne irgendwie ein bisschen ein besseres Gefühl hinkriegt, dass die Tests alle gut durchgelaufen sind, dann braucht er auch nur noch einen Elektriker mitfahren, der dann am Ende.
Im besten Fall, ja.
Die Drähte da richtig an die richtige Position kriegt und das war's denn.
Ja, und vor allem
man darf ja auch nicht vergessen, die Tests sind ja auch dafür da, dass ich später für Updates sicher bin.
Ja. Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
Also da wollte ich gerade drauf hinaus, weil wenn die Tests alle gut waren, dann muss ein Inbetriebnehmer gar nicht an die Software.
Nee.
Da muss er im schlimmsten Fall mal Parameter ändern, aber er ändert nicht die Software.
Nee.
Das ist ja genau der Punkt.
Ja.
Ein Software-Ingenieur hat dann quasi auf der Baustelle schon fast nichts mehr zu suchen. Fast. Das wird immer wieder vorkommen, natürlich, aber.
Ja. Ja, nee, braucht er das nicht, nee. Nee. Weil die, so wie Patrick jetzt auch schon sagte, Updates. Keine Ahnung.
Ja, genau.
Wenn du jetzt irgendwas änderst, machst du das jetzt ja aufs Blaue. Einfach so, du schickst, probier mal aus. Schickst du neue Software runter, probier mal aus. Und
dann kommt der Satz, eigentlich soll es jetzt gehen.
Ja, genau.
Ja, oder es kommt der Satz, oh, das hatten wir vor 3 Jahren schon mal, wie haben wir das denn nochmal gelöst? Ja,
war auch ganz gerne.
Das ist auch immer schön.
Ja, aber das ist, schickst du dann da runter, aber du bist da völlig ungewiss, was da jetzt passiert. Oder du bist vor Ort und kannst es selber reinspielen, dann weißt du ja, was du tust, aber so aus der Ferne, das ist immer ein komisches Gefühl. Also da kannst du eben mal sagen, Hauptsache die vor Ort machen das alles richtig und haben noch den alten Stand, damit sie wieder zurückkommen.
Naja, das ist vor Ort auch, also wenn du als Programmierer dann vor Ort an der Maschine sitzt, ist es auch immer ziemlich unangenehm.
Genau,
Poolst da im offenen Herzen von der Anlage rum und hoffst, dass es dann irgendwie funktioniert, weil dir dann der Kunde noch im Nacken hängt und Druck macht. Also das ist echt, das ist schon übel.
Aber so, weiß ich, neue Funktionalität dazugekommen, mal eben reinspielen, ist schwierig. Habe ich jetzt funktioniert in den seltensten Fällen. Aber wenn man eine gut getestete Software hat, sollte auch das funktionieren eigentlich. In den Rahmen, wie es heute auch. Das
ist schon arg.
Ja.
Ja. Wenn du was Neues einbaust und gerade in dem Moment geht irgendwas kaputt, was gar nichts mit dir zu tun hat.
Ja, das ist auch immer nett.
Ja, da haben sie den Schuldigen ja schon gleich. Das ist ja
sofort. Das ist doch eine ganz andere Anlage, die gehört uns gar nicht.
Ja.
Ja.
Das ist doch ein ganz anderes Gebäude, ist egal. Du bist schuld. Ja.
Ja. Ja, also zusammenfassend können wir sagen, Software
testet.
Softwarequalität wird dadurch hochgehalten.
Definitiv nicht schlechter.
Nee, nicht schlechter. Und sie vereinfachen eben halt vieles, wenn man Änderungen macht. Und vor allen Dingen, wenn man so quasi in Serie fertigt, dass man solche Tests eben ja, seine Library auf den Laufenden hält und die Bibliotheken dementsprechend pflegen kann und gegentesten kann, was passiert. Das ist sehr hilfreich, ja. Sollte man sich Gedanken drüber machen. Ja, und Fachmann dafür ist die Firma Hooks Software, ne? Oder wie heißt die?
Ja, genau.
Ja, genau. Patrick macht das ja denn professionell. Im Prinzip gibt's da Beispiele auch. Testautomatisierung. Link machen wir dann auch in den Shownotes. Da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Was ist dafür?
Da gibt's auch verschiedene Sachen zum Runterladen, auch zum, genau, zu Testbibliotheken mal, muss ich anschauen kann. Und jo, was wir auch später noch haben mit diesem Clean Code Development, da bin ich momentan so ein bisschen ein Fan davon. Die beschreiben recht schön die einzelnen Elemente, auf die man so achten kann, um einfach einen besseren Code zu schreiben. Und das gibt's tatsächlich, man muss nicht unbedingt gleich alles beachten, auch wieder sowas, man muss nicht alles 100% machen, aber man findet da so ein, zwei Sachen, an denen man sich gut festhalten kann. Wenn man das im Kopf hat und man schaut sich seinen Code, dann denkt man sich, oh, da sollte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich das nicht vielleicht besser machen kann.
Ja. Ja. Ja, gut. Haben wir irgendwas vergessen zum Thema Tests?
Nö. Ich glaube nicht.
Nee, ne? Einfach machen, ne?
Vielleicht.
Ja, probieren in den Firmen halt unterzukriegen, Leute zu überzeugen, dass das gute Ideen sind. Mhm. Ich glaube, das ist.
Ja, und hauptsächlich einfach mal anfangen. Moment mal. Ja. Erstmal wenig ist. Es soll ja wachsen mit der Zeit. Es muss ja nicht gleich 100.000% sein.
Mhm. Ja. Ja, genau. Dass man sich für einige Funktionalitäten, die man einfach mal programmiert hat, sicher sein kann. Jo, das Stable, das kann immer, da muss ich nicht suchen. Das ist auch schon mal ein gutes Gefühl, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Ja.
Kann aber auch eine Falle werden.
Weil es da genau einen Fehler gibt.
Wenn der Test doch nicht ausreichend war, ja.
Ja, ja.
Nein, Quatsch.
Ja, das steigt und fällt mit demjenigen, der den Test schreibt.
Ja. Das ist richtig, ja.
Und da gibt's echt gute Leute, die ich nicht mag dann.
Ja.
Also es gibt echt Leute, die schaffen es innerhalb von ein paar Sekunden direkt die Fehler rauszufinden, an die man echt nicht gedacht hätte am Anfang.
Mhm. Ja. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es jemand anders macht. Ja, was heißt Tests? Also üblich ist ja so, dass die Tests eben halt auch selber schreibst, ne? Also für einen Unit-Test zumindest erstmal. Wird gerne so organisiert, dass die Tests eben von dem Programmierer selber geschrieben werden. Ist vielleicht manchmal auch gar nicht anders möglich, weil da müsste man dafür auch noch eine Spezifikation schreiben. Reißt das dann nochmal.
Aber wenn du dann eine Spezifikation für die Funktion hast, dann kannst du die doch umdrehen. Also die.
Ja,
das reicht eigentlich aus.
Ja.
Wenn du
ja,
die mal hast. Aber die gibt's ja auch meistens.
Ja, okay, richtig. Das ist ja der nächste Punkt.
Deswegen schreiben es meistens die Entwickler, weil eigentlich, wenn du es wiederum nach Lehrbuch machst, gibt's eine Spezifikation.
Ja.
Und danach kannst dann du deinen Test schreiben, um die Funktion zu testen.
Ja. Und das kann dann auch jemand anders machen, genau.
Richtig.
Ja. Jo. Aber so ist aber das diese
alles Theorie.
Ja, so sind die Abteilungen.
Das ist tatsächlich so. Realität ist halt im Automatisierungsbereich ganz was anderes, bis auf wenige Ausnahmen.
Ja. Da sehen die Abteilungen sind eben halt nicht so aufgestellt, dass sie das so machen können, genau. Das ist dann schon schwierig. Ja. Naja, aber das Verständnis muss wachsen, wenn man da Geld mit verdienen möchte am Ende und nicht überall hinterherreisen möchte. Ja.
Genau. Wir können unseren Millionen von Zuhörern einfach nur sagen, fangt einfach an mit Tests.
So sieht das nämlich aus.
Ja.
Ja, apropos Millionen. Homepage von uns ist immer noch nicht fertig.
Das stimmt. Aber es hat sich auch noch keiner beschwert.
Nee.
Zum also, Glück.
Kann das erstmal noch so bleiben? Wird erstmal so bleiben.
Nee, müssen wir mal ran.
Ja. Ja. Und der Patrick hat auch noch eine News hier stehen.
Ja. Für die jetzt auf Anfrage hin von einem Kunden eine kleine Unit-Test-Bibliothek für das PLC mal gemacht. Und das scheint auch halbwegs zu funktionieren. Ich habe zumindest noch nichts Gegenteiliges gehört von dem. Und die wird demnächst dann auch mal bei GitHub mit veröffentlicht. Da gibt's dann auch auf der Homepage bei mir dann entsprechenden Link zum GitHub hin, dass man sich das ziehen kann und kann da auch, wenn man da Einfälle dazu hat, auch gerne was mitarbeiten.
Hm. Also ist denn für Bachmann PLC Library, die läuft dann nur mit den PLC-Developer oder auch in...
Wir müssten mal testen, ob mit dem MPLC sollte es ja eigentlich auch gehen, denke ich.
Ja, geht so ein Codesys.
Ja. Probiert habe ich noch nicht, also ich habe es tatsächlich nur mit dem PLC-Developer erstmal getestet.
Ja. Ja, so ist ja auch das modernere Werkzeug, also von daher sollte es auch da gehen, ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja, Link erstmal, also kommt dann irgendwann bei.
Auf jeden Fall kommt dann nach dem Testlauf eine JUnit XML-Datei heraus. Das ist ja immer das, was woran scheitert. Das war auch so eine Auswertung von dem Testlauf.
Mhm.
Und das machen diese Bibliotheken alle. Die geben also zum Schluss irgendwie eine XML-Datei heraus, die du in einem Standard-Build-Server einlesen kannst und kannst sie dann auch irgendwie darstellen, so wie es die Build-Server halt machen.
Ja, das zum Beispiel kann die IDE natürlich, der PLC-Developer ist ja in Eclipse eingebettet, das heißt, da gibt's dann eben halt Unit-Test-Reports, die kannst du dir schön anschauen, weil dafür gibt's ein View, das gibt's bei PLC natürlich nicht. Ne?
Ja, aber die Datei kannst du dann wieder in den Build-Server einlesen lassen, dann ist das alles chico.
Ja. Ja, nächste News, also werden wir denn verlinken auf in unseren Shownotes, denke ich.
Da wirst du ja mit Sicherheit nochmal was zu sagen, wenn es dann soweit ist.
Genau.
Und dann schmeißen wir auch den Git-Link gerne in die Shownotes.
Dann nächste Woche ist HMI, Hannover Messe.
Tatsächlich. Ja,
22. bis 26. April. Für die Leute, die das in 500 Jahren hören, es ist 2024. also jetzt in diesem Jahr noch hingehen, also nicht erst später.
Wir werden dort nicht live auftreten.
Nein.
Live-Podcast gibt's da nicht.
Nee.
Aber wir sind da. Nicht.
Wir sind da, wir wollen
einfach. Warum eigentlich nicht? Stimmt.
Am 20. sind wir vor Ort. Ja, wir können hier jetzt auch, ich glaube, das wird ein bisschen spät werden. Ich weiß nicht, ob ich das noch veröffentlichen schaffe heute.
Also vorgestern waren wir da.
Genau. Also wir waren vorgestern da. Genau. Deswegen, das weiß ich nicht, was jetzt noch, was es viel ausmacht, um uns jetzt noch zu besuchen oder so. Wir werden wir können keinen Treffpunkt ausmachen. Ich denke.
Nee, wir haben keinen Stand. Wir sind da selber Besucher und rennen da einmal über die Messe und so.
Genau.
Ach so, ohne Krawatte.
Ohne Krawatte. Ja. Wir laufen da einfach nur so rum. Genau.
Dann erkennt man euch ja gar nicht.
Nee. Wir sind inkognito.
Besser ist.
Genau. Letzter Punkt haben wir noch. Krabbelkiste.
Das war ich, ne?
Ja, den Clean-Code, den hat der Patrick ja schon vorweggenommen. Ja,
mein ganz Dokument geschickt ist untergebracht im Vorfeld.
Ja, genau. Ja,
mein Dokument updatet sich irgendwie nicht. Ja, ich war vorletzte Woche die montags frei.
Aha.
Weil?
Geschlossen wegen gestern.
Genau, ich war geschlossen wegen gestern. Nein, ich war in einer Brauerei in Bremen, in der Union Brauerei. Sie sei hier erwähnt. Grüße gehen raus. Und habe einen Brautag mitmachen dürfen. Das heißt, da war ein angehender Braumeister und mit, ich glaube, wir waren 15 Leute, haben wir 200 Liter Bier gebraut.
Boah.
Und
die glücklich?
Ja. Nee, das war sehr cool, weil ich brauche ja privat hier auch mit dem Kumpel so ein bisschen ab und zu. Und ja, das war echt mega cool, hat echt Spaß gemacht und sau viel gelernt. Den Montag musste ich mir frei nehmen, weil es hat um 10 Uhr angefangen und einer der ersten Sätze war, dort steht die Zapfanlage. Und um 18 Uhr haben wir da die Örtlichkeiten verlassen, also ja, es war saulustig und hat echt Spaß gemacht.
Das war lustig. Ja, das nicht schlecht. Echt,
nee,
ja, das können wir gut vorstellen. Das ist bestimmt interessant.
Ja. Ja, also wir wollten natürlich so viel wie möglich halt auch für uns mitnehmen. Also wir haben es jetzt nicht ganz so übertrieben. Aber so zum Ende hat man dann schon gemerkt, dass der Tag echt anstrengend wird oder war.
Ja.
Ja. Genau, weil ja, klar trinkst du da so ein paar Bierchen. Und die haben halt spezielle Biere und unter anderem eins meiner Lieblingsbiere brauen die. Und ja, dann trinkt man halt doch mal ab und zu, wenn man Leerlauf hat, so ein bisschen Bier. War sehr lustig, hat mega Spaß gemacht und falls ihr irgendwie so kleine Brauereien in der Umgebung habt, die sowas anbieten, macht das mal. Das ist echt, das ist ganz lustig.
Ja.
Ja, macht echt Spaß.
Und die Automatisierung ist auch super gut da oder ist zu viel Handprozess oder
Ja, ich habe mich ein bisschen beschwert, weil da war natürlich also das war eine Anlage, wo vorne ein Simatic Panel drin war. Da habe ich gefragt, ob da drin auch alles im selben Stil ist, aber die hatten halt keine Ahnung, hatten keinen Schaltschrankschlüssel und da wollte ich jetzt die
du Anlage auch nicht auseinandernehmen.
Nee, genau. Nein, aber da jetzt an die Anlage zu gehen, das wäre auch ein bisschen krass gewesen.
Nee. Aber ist der Automatisierungsgrad da denn auch so mit Dosieren, Wasser rühren?
Ja. Genau. Okay. Also da ist das wird alles gewogen.
Ja.
Gerade überlegen, die Zutaten hat man halt selber reingemacht, aber der hat ja halt gesagt, wie viel. Also das Rezept konnte man da, glaube ich, eingeben.
Ja.
Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Zutaten hat der Braumeister uns gesagt, genau. Aber der hat dann halt immer, also du hast dann gerade beim Hopfen und so, du musst ja bei verschiedenen Zeiten verschiedenen Hopfen eingeben. Und das sagt dir die Anlage dann und dann gibst du das dann halt mit dazu.
Okay.
Auch mit Wasser und Nachguss. Also das ist aber, also der Automatisierungsgrad war da schon recht hoch.
Mhm.
Das war allerdings die Anlage für die Azubis, also da musst du noch einiges selber machen.
Mhm.
Die Großanlage von denen, die läuft über Nacht.
Ja. Also
die macht das von alleine.
Ja.
Die läuft da einmal komplett durch und
da läuft nur noch einer rum, der beobachtet dann vielleicht noch oder
genau,
vielleicht auch nicht. Vielleicht kann er auch nur per SMS Bescheid gesagt werden oder ein E-Mail bekommt er nachts, dann wenn er
die müssen halt da das Malz vorbereiten, aber auch der Prozess des Quetschens, also das Malz muss ja gebrochen werden. Das funktioniert ja vollautomatisch. Die Hopfengabe weiß ich gar nicht, das habe ich gar nicht gefragt, wie die das machen. Aber schlussendlich, das geht dann alles bis in Gärbottich, geht das alles vollautomatisch.
Hm.
Genau.
Ja.
Abfüllen tun die noch per Hand, das finde ich sehr erstaunlich.
Echt jetzt?
Ja.
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja. Abfüllen. Also die haben natürlich Maschinen dort, aber da stehen dann, ich weiß, glaube ich, 6 Leute oder so. Jetzt brauchen die bald die Führung nicht mehr machen, wenn ich alles erzähle.
Genau.
Da stehen dann 6 Leute und dann werden die dreckigen Flaschen in die Maschine gesteckt, da werden die gereinigt und hinten werden sie dann, also wird geguckt, ob die in Ordnung sind, ob die Risse haben, ob sie sauber sind. Dann gehen die durch die Abfüllanlage, werden verkorkt, werden gelabelt und dann werden die in die Kisten genommen. Und da sind aber überall Leute, die das überwachen und die Maschinen halt füllen und leeren. Also es ist schon ein automatisierter Prozess, aber es stehen da halt Leute und müssen das noch
tun. Die Flaschen füllen und leeren.
Das ist auch noch nicht automatisiert.
Ja, genau. Ich stehe am liebsten am Ende der Anlage.
Die vollen Flaschen wieder leer machen. Genau.
Erst vorne wieder reinlegen.
Ja.
Und man muss das ja auch prüfen. Also
die ist leider schlecht, da müssen wir mal kurz prüfen.
Ja, genau. Nee, also die haben schon
einen hohen
die haben schon einen hohen Automatisierungsgrad, aber machen auch noch viel selber. Und diese kleine Anlage für die Azubis ist natürlich da soll es ja darum gehen, dass man den Prozess verinnerlicht und nicht auf den Knopf drückt und wartet, bis ins Bier rauskommt.
Nee.
Das, ja.
Soll ja Spaß machen, genau.
Genau. Ja, man soll was bei lernen. Also. Und das ist echt, ist denen sehr gut gelungen, hat mega Spaß gemacht und wir haben sau viel mitgenommen. Ja.
Sehr schön.
Das heißt, das nächste Bier, was du machst, wird dann noch besser wie das letzte, was du mitgebracht hattest.
Das ist das Ziel, ja. Das ist richtig. Welches hatte ich denn mitgebracht? Das war das Dunkle, ne? Das ist sehr malzige. Nee,
war so eine kleine Flasche. Das war so eine Schluckimpfung.
Das müssen wir gleich ein Fass mitbringen, oder was? So viel darf ich nicht.
Nein,
die
Literflaschen finde ich schon gar nicht so schlecht, die es bei uns gibt. Also in der einen Brauerei, die haben die Literflaschen, da haben sie auch eine Handabfüllstation auch extra dafür.
Die kriegen jetzt, glaube ich, 0,75 Liter.
Ja, die gibt's auch inzwischen, ja.
Ja, aber privat gebraut darf man, also privat darf man ja nur 200 Liter mehr brauen. Das heißt, so viel da kann ich dir nicht abgeben.
Aber ich doch selber anfangen.
Außerdem wohnst du so weit weg. So.
So.
Jetzt können wir diskutieren, so, an wem das liegt, an dir oder an mir, und das machen wir nicht.
Liegt am Sven.
Ja, genau.
Das gut, ist guter gut. Deal.
Ja, gut.
Ja, genau, das war mein Off-Topic.
Sehr schön. In den
letzten Wochen.
Ja, ich habe sonst nichts Neues, nö. Ich denke, wir sind jetzt auch schon wieder
über eine Stunde.
Jo. Stunde online hier. Und dann können wir das ja schließen für heute.
Eine Frage hätte ich noch an dich, Sven.
Ja.
Hast du dich jetzt mal mit dem Finder-Ding da beschäftigt? Nee. Funktioniert das? Kann man das empfehlen?
Nee, leider nicht. Nicht empfehlen, das will ich nicht sagen, aber ich habe mich leider noch nicht richtig damit beschäftigen können. Das Einzige ist, ich habe es natürlich, ich weiß nicht, der letzte Stand war irgendwie, dass ich nicht online konnte oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Ja, das hat es irgendwie geschafft.
Genau. Und das funktioniert, wenn man denn die Anleitung richtig liest, dann kriegt man das auch hin. das so wie mit allem, aber ich habe nicht aktiv damit irgendwas getan bis jetzt. Also ich habe
nämlich heute meinen Garten umgebuddelt.
Und dann wolltest du sagen?
Und brauche demnächst dann, muss ich demnächst mal eine IO-Steuerung, also IO-Device zulegen.
Ja.
Um meine Pumpe und die Ventile für meine Bewässerung des Gartens zu steuern.
Ja.
Da muss ich das also selber ausprobieren.
Ja. Na, also so ein paar LEDs und Ausgänge setzen, das habe ich schon hingekriegt, aber ich wollte da ja mal rumspielen mit so ein bisschen Vererbung. Das war so, aber sonst geht das Ding natürlich.
Ach so, weil die programmieren.
Sonst, also SPS runterladen, bootet hoch, also das blinkt und Eingänge und kann man alles mitmachen, das funktioniert. Aber ich wollte, Hauptaugenmerk war da auf die
ID und die Software.
Genau, Software, dass man da so ein bisschen mal guckt, was Sinnvolles mit Vererbung irgendwie mal darzustellen. Das wäre so mein Bestreben mit dem Ding gewesen, ja.
Nun gut, dann werde ich mich da demnächst auch mal mit beschäftigen.
Ja. Alles klar. Dann sag ich tschüss und bis nächstes Mal, wa?
Guten Start in der Woche.
Ja. Haut rein.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschö.
Tschö.